tauchen, dort stirbt. Peter Carsten uns daran erinnert hat, wir haben Ostern in 2 Wochen und deswegen war es mir ein Anliegen, heute etwas Ostern-mäßiges zu präsentieren. Und ich habe an diese Passage in Daniel Kapitel 9 gedacht, die Verse 24 bis 27. Ich halte diese Verse für die erstaunlichsten Verse in der ganzen Bibel. Aber die sind leider sehr, sehr schwer zu verstehen und sind auch meines Erachtens auch oft falsch verstanden. Wer eine Bibel dabei hat, möchte die vielleicht nachschlagen, Daniel 9, 24 bis 27. Aber wenn wir überhaupt eine Chance haben wollen, diese Verse zu verstehen, dann müssen wir etwas über den Hintergrund verstehen. Dann fange ich an mit der jüdischen Nation. Was wollte Gott mit den Juden überhaupt? War Gott einer, der zeigen wollte, ich liebe, wen ich will und hasse, wen ich will, ich liebe die Juden und ich hasse den Rest der Menschheit? Wollte er nur die Juden bei sich für alle Ewigkeit im Himmel haben und wir sollen alle dann verloren gehen? Nein, ganz und gar nicht. Gottes Plan war von Beginn an, dass wir alle mit ihm im Himmel sein sollten, dass wir alle seine Güter erleben sollten. Und die jüdische Nation war dazu gemeint als eine Art so Missionar. Nicht wie die modernen Missionare, die in alle Welt rausgehen, in die verschiedenen Länder, sondern die sollen da als eine Nation, ein vorbildliches Nation sein. Und er hat sich ihnen offenbart auf eine Art und Weise, die er den anderen Nationen nicht getan hat. Er hat ihnen gezeigt, wie man erfolgreich und glücklich lebt. Und die Idee war, die Juden sollten seine Gebote einhalten, sollten nach seinen Maßstäben leben und er würde sie dann segnen. Und die anderen Nationen würden sehen, meine Güte, guck mal Israel an, wie gut es ihnen geht. Die müssen einen wahnsinnig tollen Gott haben. Den wollen wir auch haben. Wir müssen das weiter untersuchen. Wir gehen zu den Juden und erkundigen uns nach diesem Gott. Das war die Idee. Die ging leider nie in Erfüllung. Weil die haben sich so wenig an Gottes Maßstab gehalten. Und einer der Prinzipien war, dass das Land alle 7 Jahre gelassen wird. Die Erde soll sich erholen, damit sie dann wieder 6 sehr fruchtbare Jahre bekommen, indem sie ein bisschen zur Seite tun können für dieses 7. Jahr. Und im 7. Jahr ruhen sie sich aus. Wir haben viel Zeit, glücklich miteinander zu sein. Und sie sind versorgt. Das haben sie natürlich nicht getan. Und alle 7 mal 7 Jahre, also alle 49 Jahre, hatten sie ein sogenanntes Halbjahr. Ich sage, sie hatten, theoretisch. Und es war so gemacht, wenn ein Jude in Schwierigkeiten würde, dass er Geldnot hatte, vielleicht musste er sein Land verkaufen, vielleicht musste er sich selber in die Sklaverei verkaufen. Aber alle 49 Jahre, also dieses 7. Ruhejahr, soll das Land zurück an den ursprünglichen Besitzer gehen und alle Sklaven werden befreit. Und dadurch bleibt die Gesellschaft gesund und glücklich. Natürlich hatten die diese Halbjahre nie eingehalten. Und die haben dann viel schlimmere Sachen gemacht. Auch Kinderopfer und so weiter. Die waren nicht anders als wir heutzutage. Die haben nur nach dem Geldprinzip gelebt. Und Gott hat ihnen immer wieder Propheten geschickt, die sie ermahnt haben. Hier, Leute, das ist nicht richtig, wie ihr lebt. Guck mal, das bringt nicht Gutes. Wo ist der Segen Gottes geblieben? Der kann uns nicht segnen, wenn wir nach seinem Maßstab nicht leben. Das ist nichts der Sinn der Sache. Die Nationen sollen sehen, der Segen ist nur da, wenn wir Gottes Wege gehen. Manchmal sind Feinde in das Land eingefallen. Ab und zu haben sie auf einen Propheten gehört, kam der eine oder der andere gute König, Ezekia, Josias. Aber ansonsten blieben sie böse und es wurde immer böse und böse. Und schließlich kam der Prophet Jeremia und er hat gesagt, okay Leute, Gottes Geduld ist jetzt am Ende. Ihr werdet jetzt in die Sklaverei gehen nach Babylon für 70 Jahre. Und das sind die Jahre, die sie hätten das Land, die hätten die Halbjahre sein müssen. Alle 49 Jahre hätten sie diese Halbjahre haben müssen. Und die haben sich gesammelt und diese Zeit, die sie mehr oder weniger Gott verschulden, die verbringen sie jetzt in Babylon in der Sklaverei. Aber Jeremia hat gesagt, es ist nur 70 Jahre. Es ist nicht aus mit ihnen. Die kommen, Gott wird dafür sorgen, dass sie zurückkommen nach 70 Jahren. Und es geschah. Im Jahr 605 kam der babylonische König Nebukadnezar nach Jerusalem, hat die Stadt, ja, die haben sich ergeben eigentlich relativ schnell. Und so wie es typisch war in der damaligen Zeit, hat Nebukadnezar ein paar goldene Sachen aus dem Tempel als Tributgeld mitgenommen und ein paar Geisel. Geisel für das Gutbenehmen von Israel. Daniel war unter diesen Geiseln. Die Geiseln, das waren immer Söhne, meistens jüngere Söhne. Kann sein, dass Daniel einen älteren Bruder. Meistens jüngere Söhne von gehobenen Familien. Und diese Leute wurden dann nach Babylon geschleppt als Pfand quasi für das Gutbenehmen von Israel. Israel hat sich natürlich nicht gut benommen. Die haben rebelliert ein paar Jahre später und im Jahr 586 hat Nebukadnezar das ganze Volk zu sich geholt und Jerusalem zerstört und den Tempel zerstört. Schien komplett aus zu sein mit Israel. So, dieser junge Daniel war vielleicht so 12, 13 maximal, als er geschleppt wurde, der verbringt sein Leben in Babylon, erlebt Gottes Segen, erreicht viel Ansehen, wird eingesetzt als ein hochrangiger Verwalter. Und 70 Jahre später, fast 70 Jahre später, wird Babylon überraschend erobert von den Persern. Und Daniel denkt die ganze Zeit an diese Versprechung vom Jeremias, dass Juden dann irgendwann zurückkehren sollten in ihre Heimat. Und er betet viel darüber. Er denkt darüber Tag und Nacht. Und in dieser Zeit, während er gebetet hat, kommt ein Engel zu ihm und sagt, Daniel, sag dir jetzt, ich gebe dir die Antwort zu deinem Gebet. Du willst wissen, was geschieht und wann und so weiter. Der Engel sagt ihm, Daniel, in der Tat wird dein Volk zurückkehren. Aber es wird nicht unbedingt besser sein wie vorher. Es wird keine einfache Zeit sein. Und es wird wieder ein Ende sein. Aber dann kommt wirklich etwas viel Besseres. Dieses alte Bündnis, die muss ersetzt werden, weil wir nicht in der Lage sind, dieses Bündnis einzuhalten. In 490 Jahren, sagt der Engel, wird ein viel besseres Bündnis zustande kommen. Nun muss ich etwas über dieses Wort sagen, Shabuva, was ihr in euren Texten vielleicht habt. Shabuva ist das hebräische Wort für sieben. Und es wird je nach Kontext oft als eine Woche übersetzt, weil es kann sieben Tage, das war der normale Brauch, aber es kann auch sieben Jahre. Und das ist der Brauch in unserem Text. Es ist alles nach Kontext. Und wenn es eine Sache gibt, in der die Kommentatoren einig sind, die sehen, dass alle, ja, das Wort Shabuva hier, sieben, heißt nicht eine Woche von sieben Tagen, sondern eine Periode von sieben Jahren. Und deswegen, diese Passage spricht von einem Zeitraum von 70 Siebens. Das heißt 49 Jahre. So, die Passage, bevor ich das vorlese, die ist extrem schwierig zu verstehen. Warum? Weil der Engel Daniel Dinge erklärt hat, die für Daniel als Jude eine Fremdsprache waren. Der hat von einem Kreuz gesprochen. Das wisst ihr noch nicht, ne? Das seht ihr nicht wahrscheinlich in eurer Übersetzung, aber ihr werdet das nachher vielleicht besser erkennen können. Er spricht von einem Gesalbten, vom Messias. Daniel hat das erkannt. Aber dass dieser Messias dann an diesem Kreuz gehängt werden sollte, das war für Daniel undenkbar. Und was dadurch erreicht wird, dass die Bündnis mit den Juden dadurch verwüstet wird, das ist alles in dieser Passage. Das waren Gedanken, die für den Juden damals total undenkbar waren. Und aus diesem Grund, der Daniel hat versucht, das in Worten zu fassen, so wie er das vom Engel verstanden hat, aber es machte eigentlich für einen Juden gar keinen Sinn. Und wenn man den hebräischen Text liest, ist wirklich sehr schwierig, den Sinn daraus zu machen. Und als die Juden so ein paar hundert Jahre vor Jesus ihre Bibel, ihren hebräischen Text ins Griechische übersetzt haben, die sogenannte Septuaginta, war die Übersetzung ins Griechische noch sinnloser. Keiner hatte überhaupt eine Ahnung, was soll das überhaupt bedeuten. Und einige hunderte Jahre später, so circa 150 nach Christus, gab es einen Gelehrten namens Theodosian, und er hat seine eigene Übersetzung aus dem Hebräischen gemacht ins Griechische, und man konnte den Sinn darin sehen, und deswegen hat man diese Übersetzung von Theodosian in die Septuaginta-Version genommen. Aber das war seine Auslegung. Das war nicht die akkurate Übersetzung des Hebräischen. Und das ist leider der Text, der als Basis für alle Übersetzungen, die wir haben auf Deutsch oder Englisch, gehen alle auf diese griechische Übersetzung von Theodosian. Aber ich habe versucht, das aus dem hebräischen Text wieder so zu übersetzen, wie so gut wie ich konnte, um den Sinn daraus zu machen. Und ich habe einiges erkannt, was man aus dem griechischen Text nicht erkennt. Ich werde es jetzt vorlesen, aber ich habe in Klammern hier in meiner Übersetzung ein paar Worte oder kurze Beschreibungen dazugefügt, um den Sinn rauszubekommen. Nun, ich darf natürlich nicht meine Worte zu dem Bibeltext zufügen. Deswegen, ich lese es vor, und wenn ich so mache, das heißt, Brian hat das quasi so in seinen Worten da reingeschrieben. So, Daniel 9, 24 bis 27. Ein Zeitraum von 70 Siebens ist bestimmt für dein Volk und deine heilige Stadt. Um die Verwüstung und die Rebellion zu vollenden und die Sünde zu sühnen und die ewige Gerechtigkeit herbeizuführen und die Vision des Propheten zu versiegeln oder erfüllen und ein neues und reines Allerheiligstes zu salben. Und du wirst erkennen und verstehen, dass vom Ausgang des Wortes zu wiederkehren und Jerusalem wiederzubauen, bis zu einem gesalbten Fürsten sind es 7 Siebens plus 62 Siebens. Also, es wird zurückgekehrt und wiedergebaut mit Platz und Graben oder Straße in Zeiten der Bedrängnis. Und nach diesen 7 plus 62 Siebens, das heißt 69 Siebens, wird der Gesalbte völlig abgeschnitten, aber nicht für ihn selbst. Und ein verwüstender Krieg ist gegen dein jüdisches Volk beschlossen. Und das Volk dieses kommenden Fürsten, das heißt die Heiden, wird die Stadt und das Allerheiligste vernichten. Das Ende wird wie eine überströmende Flut kommen bis zum Ende. Und hier in dem nächsten Vers 27, das ist wirklich der Vers, wo ich meine, der Ozean hat es nicht richtig gemacht. Und in dieser 70. Sieben, das heißt die Woche nach dem 69. Sieben, bekräftigt er ein Bündnis mit den vielen, auch mit den Heiden. Und mittendrin, auf dem ausgestreckten Flügel der verwüstenden Abscheulichkeiten, auf dem er abgeschnitten wird, macht er das Schlachtopfer und Speiseopfer aufhören und die beschlossene Vernichtung ergießt sich über den Verwüstenden, über Jesus. Also, die Erwähnung von, mehrfache Erwähnung von einem Gesalbten, einem Prinzen, einem Herrscher und eine Vernichtung, eine Verwüstung, das hat sehr viel Verwirrung in die Sache gebracht. Wer macht was? Und die meisten Kommentatoren, eigentlich alle Kommentatoren, die ich gelesen habe, die gehen davon aus, ja, so teilweise betrifft diese Passage Jesus und teilweise einen sogenannten Antichrist, der später kommen wird. Und das Verwirrende da ist, dass Daniel tatsächlich an anderer Stelle, Kapitel 8 zum Beispiel, einen Antichristen beschreibt. Aber das ist nicht erstrangig in dieser Passage. Ich bin der Meinung, dass jeder Aspekt dieser Passage in erster Linie Jesus beschreibt. Verschiedene Aspekte von dem Werk, was er am Kreuz für uns erreicht hat. Das mag sein, denn Prophetie muss nicht nur eine Erfüllung haben, kann wieder eine spätere Erfüllung haben in einer anderen Situation. Aber die erste Erfüllung hier, und wir sehen auf alle Fälle im Vers 26, wir sehen auf jeden Fall Titus, der im Jahr 70 mit seinem römischen Heer nach Jerusalem kam und die Stadt wieder verwüstete. Aber das ist alles sekundär. In erster Linie bin ich der Meinung, dass wir in dieser Passage Jesus sehen. Also, jede gute Predigt, habe ich gelernt, muss einen Rahmen haben, wo man seine Predigt dranhängt, dass die Zuhörer ein bisschen so greifen können, ein bisschen Henkel haben. So, ich habe dann meine 3 Punkte, wenn ihr das wollt. Was geschieht? Wie geschieht das? Und wann geschieht das? Was geschieht hier? Also wir haben in Vers 24 Verwüstung und Rebellion vollenden. Denkt man an Römer 5, Vers 8, Christus ist für uns gestorben, als wir noch Rebellen waren. Wir haben Sünde sühnen. Wir haben dann in Kolosser 1, 14, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Wir haben ewige Gerechtigkeit herbeiführen. Also Jesus hat gesagt, gesegnet sei die, die sich nach der Gerechtigkeit sehnen, die sollen satt werden. Dann prophetische Vision besiegeln oder erfüllen. Immer wieder lesen wir in Matthäus, damit erfüllt würde, was der Prophet gesagt hat. Und dann haben wir ein neues Allerheiligster, Salben. Lesen wir im Johannes, wie er den Jüngern seinen Atem, seinen Geist eingeatmet hat. Da denken wir an Pfingsten, wo der Geist auf alle gefallen ist. Das ist diese Salbung des neuen Allerheiligsten. Da haben wir dann ein Bündnis mit den Heiden bekräftigen und ein Schlachtopfer von Speiseopfer abschaffen. Da denken wir auch an Hebräer. Er hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Reinigung von unseren Sünden durch sich selber vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Es ist einmal erledigt. Und das übrigens ist das Problem, was wir Protestanten mit der katholischen Lehre haben, die Messe. Weil wenn man sagt, Christus wird neu geopfert, indem das Brot und der Wein tatsächlich in das Leib und das Blut Jesu verwandelt wird, dann opfert man neu. Und wir sagen, das Opfer ist einmal für immer gemacht. Und das war immer das Problem, das die Protestanten mit der Messe, mit der katholischen Messe hatten. Also wir sehen da die verschiedenen Punkte. Wie geschieht das? Also, zuerst muss der Gesalbte kommen. Wir lesen in Matthäus 3, 16, wie Jesus dann zu Johannes gekommen ist für die Taufe. Und Johannes sagt also, aber ich taufe dich, du müsstest mich taufen, du bist der Messias. Und Jesus sagt, aber es muss alles erfüllt werden. Es geht auf diese Passage in Daniel zurück. Der musste den Leuten zeigen, ich bin der verheißene Gesalbte, der kommen soll. Und als er sich taufen ließ, was ist passiert? Ein Vogel kommt aus dem Himmel, landet auf ihn und Gott spricht, das ist mein geliebter Sohn, mit dem ich wohl gefallen habe. Ja, der Gesalbte kommt. Und dann, hier kommt die Passage, wo ihr vielleicht meinen, dass ich nicht recht habe. Das steht euch zu. Ich habe kein Problem, wenn einer das nicht gut findet, was ich jetzt als alternative Übersetzung anbiete. Aber der Gesalbte wird auf dem ausgestreckten Flügel der verwüstenden Abscheulichkeiten abgeschnitten. Die Worte im Hebräischen sind knapp. Sikushim Shumem. Sehr schwierig, einen Sinn daraus zu machen. Knapp ist ein Flügel, typischerweise so, ja, die ausgestreckten Flügel eines Adlers oder die Flügel einer Armee, eine umbringende Armee, die Extremitäten. Das sind alle Sachen, die von diesem Wort knapp übersetzt werden können. Und Sikushim, das ist im Prinzip etwas, was absolut abscheulich ist, absolut, eine absolute Schande, etwas so Furchtbares. Und Shomem, verwüstend. Also ich denke, dieses Wort Kenab hier beschreibt das Kreuz. Und wenn wir bedenken, die Juden hatten kein Wort für ein Kreuz oder eine Kreuzigung, das war unbekannt für die Juden. Kreuzigung war eine Erfindung der Griechen. Man hört oft, dass die Römer das erfunden haben. Die haben das von den Griechen übernommen. Das kam später. Die Perser haben das nicht gemacht, die Juden haben das nicht gemacht. Und jetzt ist dieser Engel da und er erzählt dem Daniel, dass Jesus an einem Kreuz gehängt werden wird. Und die nehmen dieses Wort knapp. Flügel, Extremitäten. Und diese verwüstende Schande. Also, dass es eine Schande war, das lesen wir auch im Alten Testament. Wer an einem Baum hängt, der wird so gesehen, als wäre von Gott geflucht. Das ist 5. Mose 21, Vers 23, wenn ihr das nachlesen wollt. Von Gott verflucht ist derjenige, der ans Holz gehängt wurde. Das hat man damals mit Kriminellen gemacht. Man hat sie umgebracht. Und dann hat man sie durchgepikst und hat quasi so da den ganzen Tag ja einfach gezeigt, als Abschreckung für die Gesellschaft. So landet ihr, wenn ihr dann die Gesetze brechen. Und ich sehe auch da eine kleine Erinnerung an der Tatsache, dass Jesus auch durchgepikst wurde. Mit dem Speer des Soldats. So, Jesus muss diesen Tod sterben eines Kriminellen. Warum? Und hier kommt ein Gedanke, der für Sie vielleicht ganz neu ist, ein Aspekt der Kreuzigung, den Sie vielleicht noch nicht berücksichtigt haben. Wenn wir ehrlich sind, wir fragen uns vielleicht manchmal, warum musste Jesus sterben? Wir haben in diesem Vers zu Beginn von einem Lösegeld gesprochen. Lösegeld? Musste Jesus uns freikaufen vom Teufel? Kann Gott uns nicht vergeben, ohne dass ein Unschuldiger dafür sterben muss? Das sind alle berechtigte Aspekte der Kreuzigung. Hat Jesus das gemacht, um uns die perfekte Liebe zu zeigen? Wieder ein relevanter Aspekt der Kreuzigung. Aber was ist mit dem Bündnis? Ein Bündnis muss verwüstet werden und ein neues Bündnis muss zustande kommen. Denkt daran, Israel würde im Alten Testament als Gottes Ehefrau bezeichnet. Nun sind wir die Braut Christi. Ist denn Gott ein Bigamist? Er muss die erste Bündnis verwüsten, um Platz zu machen für die zweite Bündnis. Wie kann er das machen? Er hat versprochen, ihr Juden, egal wie schlimm ihr seid, ich werde euch nie aufgeben. Ein Bündnis kann nur beendet werden, wenn eine der Parteien stirbt. Und in diesem Fall bin ich der Meinung, Jesus hat sich als perfekter Jude stellvertretend für die jüdische Nation die Strafe auf sich genommen, die die Nation verdient hätte. Ein individueller Jude konnte für seine eigene Schuld sterben, aber nicht für die Nation. Aber endlich haben wir einen Juden, der perfekt gelebt hat. Der kann stellvertretend für die ganze Nation sterben. Und wenn man sehr genau ist, da kann man sagen, er starb auch als Gott. Und deswegen würde dieses Bündnis von beiden Seiten aufgelöst. Die jüdische Nation stirbt in Jesus und Gott stirbt in Jesus. Das Bündnis ist weg. Und jetzt ist der Weg frei für eine neue Bündnis, eine neue Braut. Der Heilige Geist kommt. Und Ezekiel sagt uns, also, dass wir Herzen von Fleisch bekommen werden. Das neue Bündnis ist in unserem Herzen. Der Tempel hat seine Bedeutung verloren weil der Mensch, das menschliche Herz jetzt der neue Tempel ist. Nun, Gott ist nicht unbedingt fertig mit der jüdischen Nation. Es kann sein, dass irgendwann die Nation einen neuen Tempel baut. Das wäre eine tolle Sache, tolles, schönes Gebäude. Da kann man wunderschöne Gottesdienste dort halten. Aber Gott ist nicht mehr in dem Tempel, als er ist hier in unserem kleinen Raum. Denn das ist nicht mehr ein Tempel, sondern dann nur ein Gebäude. Und stell dir vor, die ganze Nation Israel bekehrt sich. Fantastisch. Die haben immer noch gewisse Vorteile über uns. Die haben die ursprüngliche Sprache, die sie lesen können. Die haben ihre Rituale, ihre Traditionen. Die verstehen Nuancen, die wir vielleicht nicht verstehen. Aber die sind im Neuen, in der neuen Bündnis. Nicht in der alten Bündnis. Es ist jetzt alles anhand von Gnade und Glauben, Vergebung der Sünde durch Jesus am Kreuz. Also mein dritter Punkt, und vielleicht muss ich ein bisschen schneller hier durchgehen. Wann geschieht das? Also interessanterweise, das Jahr der Vernichtung Jerusalems durch Nebukadnezar war 586. Das war ein Halbjahr. Gerade das Jahr, wo sie hätten alles dann freigeben müssen, das Land zurückgeben, die Freiheit zurückgeben, gehen sie selber in die Sklaverei und verlieren ihr eigenes Land. Und ein Jahr, also dann kommt dieser Kyros, König Kyros, der erobert Babylon, der war ein sehr cleverer, eingehellter Typ. Er hat erkannt, wenn ich meine Untertanen erlaube, ihre eigene Religion zu praktizieren, dann bleiben sie mir treu, dann habe ich weniger Ärger. Deswegen hat er gesagt, ihr Juden und alle anderen Religionen dürft nach Hause gehen und eure Tempel wieder bilden, bauen. Und nur den Tempel, nicht die Stadt, hat er gesagt. Das können wir im 2. Chronik, Kapitel 36 lesen, wenn ihr das wollt. Es trifft nur den Tempel. Und das, als er dieses Wort gegeben hat, das war auch ein Halbjahr. 49 Jahre nach der Zerstörung Jerusalems. Und das war wirklich ein Halbjahr. Aber es war nicht das, wonach sich das Daniel geschehnt hat, weil er möchte sehen, nicht nur ein kleiner Tempel wird gebaut, sind ein paar Leute zurückgekehrt nach diesem Edikt vom Kyros, die haben einen kleinen Tempel gebaut. Und Daniel wollte sehen, dass die ganze Stadt wieder gebaut wird. Mit Stadtmauer. Und das lesen wir dann im Esra Kapitel 7. Das ist das Wort, wovon die Rede ist in diesem Text. Vers 25, du wirst erkennen und verstehen, dass vom Ausgang des Wortes zu wiederkehren und Jerusalem wieder aufzubauen. Das ist das, was wir in Esra Kapitel 7 lesen. Und das war im Jahr 457. Gehen wir dann 49 Jahre weiter. Da sind wir im Jahr 408. Wenn man den Historiker Prido liest, er sagt, dass die letzten Bauarbeiten in Jerusalem fanden im 15. Jahr des Königs Darius II. Und das war 408. Gehen wir weiter. Wir kommen dann, wir müssen jetzt 69 mal 7 zählen. Tschüss, Alex. Ja, alles Gute. Wir zählen jetzt 69 mal 7. Das sind 483 Jahre. Das bringt uns zum Jahr 27. Und wir sagen nach Christus, ne? Also Jesus kommt und lässt sich taufen im Jahr 27 nach Christus. Klingt so komisch. Aber das ist die Erfüllung von dieser Zeit. Passt das? Ja, das passt. War auch das 15. Jahr von Tiberius. Tiberius würde mit Kaiser, mit Augustus, im Jahr 12. Dann ist der Augustus gestorben und er war dann der alleinige Kaiser ab Jahr 14. Aber ab 12 war er effektiv der regierende Kaiser, weil Augustus war so gut wie tot. Das 15. Jahr bringt uns zu 27. Jesus war ungefähr 30, als er angefangen hat, sagt uns der Lukas. Wir wissen, dass er wahrscheinlich im Jahr 5 vor Christus geboren würde, weil Herodes starb im 4 vor Christus und Jesus war schon geboren. Passt perfekt. Er war 30, maximal 31. Und er macht dieses neue Bündnis. Nicht nur mit den Juden, weil ursprünglich mit den Juden, er hat nur zu den Juden gepredigt. Aber dann, als er dann mitten in diese 70. Woche, im Jahr 30, wenn ihr ein Datum haben wollt, wahrscheinlich 7. April, ein Freitag. Und da macht er eine neue Bündnis mit den Juden. Er lässt die Juden nicht aus der Sache raus, quasi so, ihr habt eure Chance gehabt, jetzt seid ihr weg, jetzt sind nur die Heiden dran. Nein, das ist für alle, mit vielen. Und das ist dort, wo wir jetzt stehen, in diesem neuen Bündnis, die Jesus bewirkt hat, indem er am Kreuz die alte Bündnis verwüstet hat. Und das hat er gemacht, weil er als perfekter Jude für die jüdische Nation stellvertretend als Krimineller gestorben ist. Und das, er hat dann die Strafe auf sich genommen, die die Nation verdient hätte. Es ist viel heute leider, sehr komplex und ich musste einiges sehr knapp halten, vielleicht bisschen verwirrend. Ich hoffe, dass ihr mindestens etwas habt, worüber ihr jetzt nachdenken könnt. Lest die Passage für euch selber durch und denkt ein bisschen darüber nach. Man kann gerne Kontakt zu mir aufnehmen, wenn man Fragen hat. Wir werden jetzt das 4. Lied singen. Das ist Liebe, die alles riskiert.